Einen wunderschönen guten Morgen. Ohne dass ihr uns seht, möchte ich euch doch dieses Bild hier zeigen mit DALL-E, dem Bildgenerator von OpenAI generiert. Ich habe ihm gesagt, mach basierend auf Caspar David Friedrich, der Wanderer, mir ein Bild zur Digitalisierung in Deutschland. Das ist dabei rausgekommen. So sehr digital sieht es nicht aus, glaube ich. Ein paar Handys sind zu sehen. Aber genau darauf werden wir jetzt auch eingehen und ich freue mich und jetzt auch mit unseren Gästen, dass wir zwei Gäste dabei haben. Insbesondere begrüße ich André Göbel. André Göbel, jetzt kommt der Disclaimer, ist ein Kollege von mir bei der Kindrill und baut dort im Bereich Public auf. Er hat eine lange Geschichte auch im Bereich Government, ist auch unter anderem im Vorstand des Nationalen E-Government-Kompetenzzentrums. Ich habe gedacht, da stolper ich an dem Wort, aber ich habe es dann doch rausbekommen. Ja, und diverse andere Tätigkeiten, das kann man alles schön auf LinkedIn und anderen Plattformen nachlesen. André, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier als Neu-Kindrillianer oder Kindrill hier bei uns dabei zu sein und das Thema in den Digitalindex von der Initiative D21 hier mit uns zusammen mal zu kommentieren. Und natürlich darf ich auch meinen Kollegen, meinen Partner in Crime, den Lars Wasche, herzlich begrüßen. Und wir werden die nächsten 15, 20 Minuten, je nachdem, wie lange wir uns Zeit nehmen, eben jenen Digitalindex entsprechend diskutieren. André, you have the first word, wie der Engländer so sagt, gell? Oder der Hesse. Hier aus der Digitalstadt Darmstadt die Frage: Was hat dir denn oder was ist dir am Digitalindex denn in diesem Jahr besonders aufgefallen? Was hältst du für erwähnenswert, für diskussionswürdig?
Ja, Stefan, vielen Dank erstmal und Lars natürlich auch für die spontane Einladung hier heute Morgen. Spannendes Format. Tja, was fand ich spannend am Digitalindex? Erstmal, dass es den Digitalindex überhaupt noch gibt, denn es ist inzwischen ein unglaublich wichtiges Barometer. Seit 2001 wird er schon veröffentlicht und das sagt auch schon ganz viel in der Historie beziehungsweise in der Entwicklung über die Digitalisierung in Deutschland aus. Denn 2001 ist ja der Digitalindex als Verweigereratlas publiziert worden, damals tatsächlich auch protegiert durch das Bundeskanzleramt. Verweigereratlas, ja, das war halt tatsächlich die Zeit der Digitalisierung in Deutschland, die sich so ein bisschen bis heute ja prägt, dass wir ein sehr skeptisches Land sind. Es wurde dann im Folgejahr als Non-Liner-Atlas und das, glaube ich, so knapp 10 Jahre oder sogar insgesamt 10 Jahre als Non-Liner-Atlas betitelt. Und erst seit 2013 ist der Digitalindex Deutschland. Und wir reden jetzt hier nicht über irgendeinen Index, das möchte ich auch nochmal voranstellen, sondern es ist ein Index, der mit einer Interviewbefragung von knapp 30.000 Menschen erstellt wird. Also das ist wirklich eine sehr, sehr valide empirische Erhebung. Und da fände ich sehr, sehr interessant, dass der Digitalindex auf die gesellschaftspolitische Entwicklung in der Digitalisierung schaut. Das heißt, der Index schaut tatsächlich, wie geht es uns Menschen, wie geht es uns in Deutschland als Bevölkerung mit der Digitalisierung, mit den politischen Rahmenbedingungen der Digitalisierung. Und da fand ich schon erschreckend, erstaunlich, dass 55% nur glauben, dass sie persönlich insgesamt von der Digitalisierung profitieren. Und dieser Wert, dass gerade mal so die Hälfte sagt, ja, dass die Digitalisierung für sie was Gutes ist, ist schon einerseits relativ gering. Andererseits muss man auch noch darauf achten, dass das jetzt in den letzten 2 Jahren auch noch gesunken ist. Ja, 2020 hat man 56% Zustimmung, dass man persönlich von der Digitalisierung profitiert. 2021 waren es 59%. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Aussage, denn wir wollen ja gerade die Chancen der Digitalisierung nutzen. Die Chancen sind riesig, natürlich auch die Herausforderungen. Aber da würde ich mir einfach wünschen, und das hat der Digitalindex halt nochmal gezeigt, dass wir als Deutsche so ein bisschen optimistischer und anpackender auf die Chancen der Digitalisierung schauen, denn wir sind die viertgrößte Wirtschaftsnation und damit wir das bleiben, damit wir unseren Wohlstand weiterhin haben, müssen wir dort einfach besser anpacken und sagen, die Digitalisierung ist unser Gestaltungsinstrument, ist unser Werkzeug für die Zukunft, um tatsächlich unser Wohlstand zu erhalten. Ja, das mal so zu Beginn.
Lars, typisch deutsch, dass wir skeptisch sind.
Ja, also ich glaube, dass ich meine, manche Klischees haben ja auch einen wahren Kern und der sicher auch. Also wie hattest du es gesagt, André, dass halt die am Anfang war es die Verweigererstudie oder wie hattest du es genannt? Genau, also das,
Weigeratlas.
ja, Verweigereratlas. Also das ist noch nicht so richtig weg. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber es hat ja auch, also jetzt gerade in den letzten, oder wollen wir mal zwei Aspekte da, die mir da direkt in den Sinn kommen. Das eine ist halt, die Digitalisierung in Deutschland ist halt noch nicht so weit, muss man leider so sagen. Also gerade wenn man es im Vergleich mit anderen Ländern sieht, also sowohl was digitale Verwaltung angeht, was aber auch so die digitalen Kompetenzen in der Bevölkerung angeht. Also ich glaube, da sind halt einige andere Länder, oder nicht nur glaube, sondern das ist ja de facto so, dass andere Länder da halt doch um einiges weiter sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, eine Skepsis ist halt da. Hat sich aber auch, du hast jetzt gesagt, dass die Überzeugung, dass man selber von der Digitalisierung profitiert, dass die eben wieder zurückgegangen ist. Das hat vielleicht eben auch was damit zu tun, jetzt gerade in den letzten, ein, zwei Jahren, würde ich sagen, dass es eben auch, vielleicht auch schlechtere Erfahrungen eben gibt mit Digitalisierung. Das Thema Sicherheit, Cybersicherheit ist halt schon wieder mal etwas gewesen, was jetzt, glaube ich, nochmal auf einem höheren oder ein höheres Bewusstsein hat. Insofern werden da Gefahren vielleicht dann eben auch nochmal stärker thematisiert, als es vielleicht auch vor dem Beginn der neuen Stufe des Ukraine-Krieges angeht. Also das ist vielleicht das eine. Und das andere ist, dass ja auch die digitalen Plattformen auch nicht gerade wahnsinnig vertrauensvoll agieren gerade. Das muss man halt auch sagen. Ich meine, Twitter, Elon Musk ist jetzt das letzte Beispiel, aber auch Meta, also die Facebook und das Instagram-Mutter, auch die hat ja jetzt in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt immer nur Entscheidungen getroffen, die halt das Vertrauen stärken in diese Plattformen. Und bei anderen Unternehmen ist das sicher auch so. Also insofern ein gewisses Verständnis habe ich da durchaus, dass da eine Skepsis da ist. Ja.
Da sprichst du ja auch einen wichtigen Punkt der Studie an. Ne?
André, sofort. Das ist ja ein sehr, sehr breites Feld, das natürlich da auch abgedeckt wird. Digitalisierung, was ist das? Ja, das reicht von den sozialen Medien auf der einen Seite, du hast es gerade erwähnt, Lars, über ganz banale Dinge, dass man eben zu Hause digitalisiert. Ich habe es eben mal kurz im Vorgespräch gesagt, bei mir soll die PV-Anlage aufs Dach. Und da kriege ich noch grauere Haare, als ich eh schon habe, wegen teilweise Bürokratie. Ja, das Land Holland wird dann von meinem PV-Berater als Vergleich herangezogen, wo einfach gesagt wird, es wird einfach auch durch Bürokratie, und ich weiß, du reagierst ein bisschen allergisch drauf, André, deshalb sage ich auch ganz bewusst, doch manches ausgebremst, was vielleicht schneller ginge. Also eine sehr, sehr große Bandbreite, dass man beim Thema Digitalisierung im Index betrachten kann und betrachtet. Und man muss da schon genau etwas differenzieren. Aber um das Thema Bürokratie, Bürokratisierung und Digitalisierung, da wird ja beliebt auch eingedroschen. Ja? Ist ja so. Auch wir machen das hier in diesem kleinen Pod- und Videokurs natürlich sehr gerne, dass wir da schimpfen. Was ist deine Einschätzung in dem Bereich? Geht dann noch mehr? Ist es typisch deutsch? Und Länder wie Litauen, Finnland, Holland machen uns vor, dass es auch anders gehen würde? Und wären wir mit weniger Bürokratie einige Schritte deutlich weiter?
Ja, es ist nicht unbedingt die Bürokratie die Herausforderung, sondern wie wir unsere bürokratischen Prozesse digitalisieren. Da wird häufig tatsächlich nicht Ende zu Ende gedacht, sondern es wird versucht, quasi das Frontend, also die Schnittstelle zum Nutzer, zum Bürger, zur Bürgerin zu digitalisieren. Und ich bin immer, jetzt seit über 20 Jahren in dem Feld unterwegs, ich habe immer gesagt, wir müssen das Betriebssystem dahinter, nämlich die Verwaltung, wir müssen die Mitarbeiter befähigen und natürlich auch die Verwaltungsprozesse entsprechend nicht nur digitalisieren, sondern bestmöglich automatisieren. Denn der beste Kontakt, den ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sowie Bürgerinnen und Bürger zur Verwaltung haben, ist der, den sie nicht haben. Ne? Also den, wo die Verwaltung quasi geräuschlos im Hintergrund läuft. Aber wir haben ja nicht nur die klassische Verwaltung, die wir so kennen, sondern wir haben natürlich auch Eingriffsverwaltung und wir haben auch unsere innere und äußere Sicherheit, die auch stark von digitalen Entwicklungen abhängt. Aber um mal zurückzukommen zur eigentlichen Herausforderung für uns als Bürgerinnen und Bürger, ist einfach auch die Akzeptanz der Lösungen, die wir angeboten bekommen, ist halt relativ gering. Du hattest uns schon mit Nachbarn verglichen. Die Akzeptanz in Deutschland zu E-Government-Verfahren liegt gerade mal bei 52%. Gucken wir nach Österreich, dort liegt sie bei 76%. Das ist wirklich ein signifikanter Unterschied. Ne? Oder gucken wir in den Norden, wenn wir zum Beispiel uns Dänemark anschauen. Ich meine, viele von uns machen wahrscheinlich auch mal Urlaub in Dänemark. Man merkt das im kompletten Alltag. Also man kann ja nicht mal mehr auf dem Flohmarkt mit Bargeld irgendwas kaufen, sondern man braucht halt immer seine digitale ID und dann wird halt die 10-stellige oder 12-stellige Nummer ins Handy eingegeben und so wie PayPal überweist sich das dann auf die Konten. Also wir sind tatsächlich auch im Dänemark-Urlaub schon mehrfach daran gescheitert, denn als EU-Ausländer hat man ja keine Möglichkeit, sich ein solches digitales Konto zuzulegen, weil es halt an ein skandinavisches Bankkonto gebunden ist. In dem Fall geht es nicht, aber es zeigt zum Beispiel in anderen Statistiken, dass beispielsweise unser nordischer Nachbar Dänemark, der die höchste digitale Lebensqualität weltweit aufweist, dass es geht, ja, es funktioniert. Und dann hat man, glaube ich, auch eine viel bessere Akzeptanz der digitalen Angebote des Staates, weil sie an sich auch besser werden, ja, weil sie komplett digitalisiert und möglichst auch automatisiert sind. Da haben wir einfach noch unglaublich viel aufzuholen und da müssen wir insbesondere in die Verwaltung hineinschauen und nicht ein Online-Zugangsgesetz beispielsweise. Ihr habt ja auch schon mal hier im Podcast darüber diskutiert, glaube ich, ein Online-Zugangsgesetz schreiben, sondern ein Automatisierungsgesetz der Verwaltung und das auch verbindlich mit ganz konkreten Umsetzungsfristen, mit konkreten Budgets und mit ganz konkreten Verantwortlichkeiten, die das dann umzusetzen haben. So kommen wir dann in Deutschland voran. Da hat das Online-Zugangsgesetz sicherlich schon einiges an Kulturveränderung geschafft, aber wir müssen besser und schneller werden, sonst verlieren wir dort den Anschluss und damit auch ein bisschen die Gefahr für unseren Wohlstand.
Also wir haben einen Spagat. Auf der einen Seite, dass sicherlich in der Verwaltung einiges, wie du genau sagst, automatisiert werden muss, Benutzer, Bürgerinnen und Bürgerfreundlicher gemacht werden muss und auch die Einstellung der Leute sich ändern muss zu den Themen Digitalisierung. Wobei ich so wahrnehme, dass sich da schon sehr eine Menge getan hat. Und die Studie sagt ja auch, der Großteil der Bevölkerung hat unterdessen solide digitale Kompetenzen. Wie schätzt du das ein, Lars? Ist dem so? Haben sich die Deutschen doch in den letzten Jahren so weiterentwickelt, dass wir sagen können, die sind wirklich digital kompetent. Und ich schließe an digitale Resilient, weil Resilient ja so ein schönes Modewort gerade ist. Wie beobachtest du das?
Ja, also meine persönliche Beobachtung ist, dass die Bevölkerung insgesamt auf jeden Fall digital kompetenter ist als diejenigen, die sich halt um die Digitalisierung in Deutschland dann kümmern sollten. Also wenn ich jetzt an Verwaltung, an Politik denke, also das kann man vielleicht etwas polemisch so sagen und ist vielleicht auch gar nicht so weit weg von der so weit weg von der Realität. Also ich glaube, da auch da noch mal. Ich habe ja eben schon gesagt, die letzten 2, 3 Jahre haben da sicher noch mal einen großen Schub gebracht, der halt auch einfach also zum einen sehr nötig war, weil halt Deutschland aufholen musste. Ich meine, wir haben ja jetzt oft schon den Vergleich zu anderen Ländern genannt. Auch du, Andreas, der jetzt zu unseren nordischen Nachbarn zum Beispiel den Vergleich gezogen, aber auch zu Österreich, die uns ja doch dann auch so von der, weiß ich nicht, vom Digitalisierungsgrad vielleicht auch noch mal ein bisschen näher sein sollten. Also ich glaube, die letzten 2 Jahre, also die Corona-Zeit, letzten 3 Jahre sind es ja mittlerweile, haben da sicher einen Schub gebracht, der eben auch zwangsweise war. Also es musste halt einfach etwas geschehen, weil die Voraussetzungen einfach auch für das mobile Arbeiten, für digitalen Zugang zu oder digitale Teilhabe eben zur Verwaltung, digitaler Unterricht in den Schulen, das war eben alles auf einem, oder ist wahrscheinlich immer noch, aber es war vor 3 Jahren, als wir eben in die Pandemie gegangen sind, auf einem sehr niedrigen Niveau und da hat sich es eben wirklich gezeigt. Und es zeigt vielleicht eben auch, dass in Krisensituationen die Bereitschaft und auch die Möglichkeiten dann doch eben steigen und auch die Resilienz. Du zeigst dir gerade von der Studie eine Grafik, dass auch die Resilienz, die Kompetenz steigt. Aber es wäre halt schön, dass es eine kontinuierlichere Entwicklung ist, die halt nicht so in Schüben geht, wenn es halt unbedingt nötig ist.
Ja, ich habe auch gerade die Grafik gezeigt, das, was in der Studie als digitale Resilienz bezeichnet wird. Informationen finden, Fotos und Videos mit dem Smartphone versenden, Textprogramm nutzen, Smartphone-Funktionen anpassen und starke Passwörter verwenden. Da muss ich ein bisschen grinsen, was das schon digitale Resilienz ist. Würde ich nicht so bezeichnen, hätte ich eine andere Definition von. Das sind digitale Grundkompetenzen aus meinem Bereich, die jeder beherrschen müsste. Digitale Resilienz fängt für mich zumindest mal woanders an. Aber ich glaube schon, André, dass sich da ein bisschen was getan hat. Also man sieht ja heute durchaus auch Seniorinnen und Senioren, vielleicht nicht in der Breite, die ihr Smartphone benutzen, Und das auch durchaus zur Kommunikation mit den Enkelchen und Enkeln und auch anderen Dingen eben anwenden. Meine Mutter ist auch um die 80 und macht jetzt auch Online-Banking, um mal so ein ganz banales Beispiel zu nennen. Also da hat sich schon eine Menge bewegt, aber ja, die Frage ist, wie weit reicht diese digitale Kompetenz in die Gesellschaft rein? Und wie spielt das eben auch zusammen mit dem Bereich Digitalisierung? Denn auch im Unternehmens-, im betrieblichen, im Berufsumfeld ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da hält ja Digitalisierung nicht nur durch die berühmten Zoom-Konferenzen auch allen halben Einzug.
Ja, absolut. Das hat ganz viel mit dem Bereich digitale Wertschöpfung zu tun. Und das überspannt sich genau zwischen den beiden Themen, die ihr gerade auch genannt habt. Einerseits haben wir 81% derjenigen, die halt überwiegend von Chancen in der Digitalisierung sprechen, dass sie auch resilienter im Bereich der Demokratie beziehungsweise also nochmal, 81% derjenigen, die vor allem Chancen in der Digitalisierung für die Demokratie sehen, gelten da auch als resilienter. Aber wir haben natürlich auch andere größere Brücken, zum Beispiel, dass nur 56% der Bürgerinnen glauben, dass sie sich die Digitalisierung alles in allem eher positiv auf die Demokratie auswirkt. So, und wenn ich schon als Bürger so eine Skepsis dem gegenüber habe, wie kann ich dann im Berufsleben positiver der Digitalisierung gegenüber eingestellt sein. Deswegen haben wir hier, glaube ich, eine sehr große Anforderung, frühzeitig, nicht nur frühzeitig anzusetzen im Bereich der Bildung und das Thema Digitalisierung in allen Unterrichtsfächern zu reflektieren und nicht immer nur die leidige Diskussion, wir brauchen jetzt Informatikunterricht, auch wenn ich da ein Befürworter bin, aber das ist zu kurz gesprungen, Digitalisierung nur als Informatikunterricht zu sehen, sondern wir müssen es in unseren Lebensalltag integrieren können, wir müssen es reflektieren können, erst dann können wir tatsächlich auch im Bereich der Wirtschaft eine digitale Wertschöpfung daraus ableiten. Und das ist auch jeder selber gefordert, das ist auch eine schöne Erkenntnis in diesem in der Studie. Nicht alle, die eine Eigenverantwortung beim Schritt halten mit dem digitalen Wandel sehen, tun tatsächlich auch selbst was dafür. Nur 80% von denjenigen haben tatsächlich in den letzten 12 Monaten laut der Studie sich selbst Wissen zu digitalen Anwendungen angeeignet. Und da muss man klar sagen, wir sind unseres eigenen Glückes Schmied. Da müssen wir tatsächlich besser motivieren, besser aufklären und Begeisterung schaffen. Digitalisierung ist Begeisterung. Also was wir alles machen können und automatisieren können und welchen Vorteil wir im Alltag haben, das muss deutlicher werden.
Ich fand auch einen sehr interessanten Spagat jetzt gerade. Du sagst ja Digitalisierung, Weiterbildung, politische Bildung und Digitalisierung. In der Studie wird ja auch angesprochen, wie sehr, in Anführungsstrichen, fürchten die Bürgerinnen und Bürger, dass durch Digitalisierung ihr Job wegfällt. Und da ist ja auch das Ergebnis eigentlich gar nicht so unbedingt. Dann lese ich auf der anderen Seite jetzt gerade, und wir müssen das ja keine Sendung jetzt ohne ChatGPT und KI, dass jetzt doch sehr, sehr, sehr viele fürchten, dass dieser Chatbot, die künstliche Intelligenz, und das ist ja nicht nur ChatGPT, sondern auch andere, dann doch wieder zu einer Besorgnis führen, dass die Arbeitsplätze entsprechend wegfallen. Also hier, dann ist immer wieder die Frage, wie weit reicht dann die Auseinandersetzung, wie weit reicht die Auseinandersetzung, André, mit den digitalen Themen, die man eigentlich ständig betreiben muss, weil sich natürlich eine Menge tut, Lars. Oder wie schätzt du das entsprechend ein?
Ja, vielleicht nochmal, ich würde noch einen Gedanken zu dem, was André, was du vorher gesagt hattest. Also ich finde die Zahl, 56% der Bürgerinnen und Bürger glauben, dass sich die Digitalisierung alles in allem eher positiv auf die Demokratie auswirkt. Das ist ja schon eine erschreckende Zahl, also erschreckend wenig. Und du hast gesagt, dass hier eben auch eine Bildungsinitiative sozusagen nötig ist und eben als Beispiel Informatikunterricht oder Digitalisierungsunterricht in den Schulen. Ich würde da ergänzen oder vielleicht dem entgegenhalten. Es ist nicht eher die Erwachsenenbildung, die hier nötig ist, weil ich meine, wir sind halt eine sehr alte Gesellschaft und ich denke, die Skepsis gegenüber der Demokratie oder der Digitalisierung und dem Positiven oder der Wirkung der Digitalisierung auf die Demokratie ist ja eher bei älteren Bevölkerungen verbreiteter, wo eben auch die digitalen Kompetenzen vielleicht nicht so ausgebaut sind. Also ich würde jetzt mal schon vermuten, dass so eine eher positive Haltung der Digitalisierung gegenüber bei Jüngeren doch stärker ausgeprägt ist als bei den Älteren. Also insofern ist Bildung, sollte man Bildung, glaube ich, wirklich über alle Generationen hinweg sehen. Also das fände ich nochmal einen wichtigen Aspekt hier, weil diese Zahl muss auf jeden Fall nach oben. Also knapp ein bisschen mehr als die Hälfte ist da wirklich sehr viel, einfach viel zu wenig. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen, Stefan.
Weil da reite ich selbst wieder auf dem Thema Digitalisierung im Job rum. Ich habe das verfolgt die letzten Jahre, auch nicht mehr der Jüngste, wie in Unternehmen, wie auch in der Produktion automatisiert worden ist, wie teilweise auch, wir haben es ja eben in der Verwaltung gesagt, nicht automatisiert und digitalisiert werden muss. Und es hört ja nicht auf, sondern das Thema geht weiter. Ja? Und ich glaube, auch da fehlt es ein bisschen an der Auseinandersetzung und der realistischen Einschätzung, was Digitalisierung betrifft, ja, und ist es nun ein Assistenzsystem, was dort mir reinkommt, oder ist es ein Arbeitsvernichtungsmittel? Also das ist natürlich alles so eine Sache, mit der muss man sich auseinandersetzen, und es ist dann auch nicht schwarz-weiß, wie so oft, sondern es sind die Grauwerte, die eben entsprechend hier zu bekommen, ja.
Ich darf aber einen Punkt noch, weil mich das auch super überrascht hat in der Studie. Ein Punkt, den du gerade ansprichst, nämlich, wie reflektiere ich eigentlich meinen eigenen Beruf? Ne? Und da ist total spannend, in einer Auswertung wurde dann aufgezeigt, dass 80% sagen, durch die Digitalisierung wird es bis 2035, das ist nicht mehr lange, das sind noch 12 Jahre, bis 2035 soll es dann Tätigkeiten oder ganze Berufe nicht mehr geben. Das glauben 80% der Befragten. Und auf der anderen Seite sagen nur 19% der Befragten, das betrifft nur die eigene Tätigkeit beziehungsweise den eigenen Arbeitsplatz. Also wenn 80% sagen, es wird sich so viel verändern und nur 19% reflektieren das auf den eigenen Arbeitsbereich, dann ist das schon eine riesige Herausforderung der Reflexionsfähigkeit. Entweder wir haben auf der linken Seite nur Panikmacher, die nur die anderen sehen, oder wir haben auf der rechten Seite zu wenig Reflexion, was die Digitalisierung tatsächlich für einen selbst im eigenen Arbeitsumfeld für Chancen und Herausforderungen bildet.
Aber beides eben, ne? Genau, Chancen und Herausforderungen, klar. Ja, auf der anderen Seite, ich meine, wenn du Stichwort Fachkräftemangel, also es ist halt auch eine gute Nachricht eigentlich, dass 80% sagen, dass es ganze Berufe nicht mehr geben wird, weil anders wird wahrscheinlich auch unsere Wirtschaft einfach nicht aufrechtzuerhalten sein, weil ich meine, dass man durch das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber durch Zuwanderung irgendwie jetzt alle fehlenden Arbeitskräfte ausgleichen kann, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also insofern braucht es ja die Digitalisierung eigentlich.
Ganz kurz noch, das zeigen ja die Studien, da zeigen aber die anderen Studien halt leider auf, dass ja nicht die Jobs wegfallen, die wir jetzt gerade im Fachkräftemangel haben, sondern wir haben ja eine komplette Transformation der Arbeitswelt, und das muss die Politik, aber auch eigenverantwortlich die Unternehmen müssen das in den Blick nehmen, und da bin ich froh, dass ich viele große und aber auch mittelständische Unternehmen kenne, die inzwischen deutlich mehr wieder in Weiterbildung und auch breiterer generalistischer Weiterbildung, nicht nur auf Sicht, sondern tatsächlich auf lange Frist in den Blick nehmen. Das ist super wichtig, sonst verlieren wir einfach den Anschluss.
Ja.
Das ist ja schon fast ein Schlusswort. Ich wollte euch das eigentlich geben. aber ich mach's auch. Ja, also zwei Themen. Das Thema Job und was bedeutet Digitalisierung, Automatisierung dafür, werden Lars und ich bei einem der nächsten 9 von 9 auch nochmal beleuchten, einfach für den Bereich Texten, Journalismus. Was bedeutet es dafür? Und wie viel Angst ist wirklich angebracht? Und wie viel ist auch so ein bisschen Hype? Wir werden uns auch mit dem Thema Resilienz auseinandersetzen, und zwar, wie resilient ist unsere Infrastruktur? Hier habe ich einen anderen Kollegen eingeladen, Dominik Bredel, immer Boll, wenn wir darüber reden. Was bedeutet es wirklich, Hackerangriffe etc. pp. Und es sind ja nicht nur Hackerangriffe. Also wir bleiben an dem Thema dran. Dir, André, jetzt ganz herzlichen Dank. Du hast das allerletzte Wort, aber erst darf noch der Lars sein Statement zur Studie hier abgeben. Und dann André, und dann haben wir es für heute, eine hoffentlich für alle hörbare, sehbare, interessante Sendung produziert. Lars, Dein großer Kommentar zur Studie Initiative D21. Was lernen wir daraus? Was sollten wir tun?
Ja, also im Grunde noch mal ein bisschen das aufgreifen, was ich eben gesagt hatte. Also es ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, gerade eben die Skepsis und auch vielleicht die immer noch vorhandenen Abwehr oder das immer noch vorhandene Abwehrverhalten gegenüber der Digitalisierung, das wirklich durch Bildung, durch Fortbildung, wie gesagt, sowohl in Schulen, aber auch Erwachsenen berufliche Ausbildung, Fortbildung, dem wirklich zu begegnen. Also natürlich gibt es Herausforderungen, mit denen man auch klarkommen muss. Auch da gilt es natürlich, die Kompetenzen zu stärken, aber grundsätzlich glaube ich, hat die Digitalisierung, gerade wenn ich jetzt auf das Thema Social Media sehe, hat immer noch wahnsinnig viele Chancen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Demokratieentwicklung. Und das ist es wirklich, was gerade in Deutschland, eben in diesem sehr skeptischen Land, worauf wir wirklich einen großen Fokus legen müssen.
Anzeigen.
Ich mache es kurz, trotz aller ja, pessimistisch will ich nicht sagen, aber kritischen Bewertungen. Ich blicke da ganz positiv in die Zukunft und wir werden die Digitalisierung natürlich auch in Deutschland zu positiven Chancen umwandeln und nutzen. Insofern bin ich einfach froh, dass wir in dieser Zeit leben, die mitgestalten können und andere halt auch mitreißen können.
Und das ist auch ein Ziel dieses kleinen Pod- und Videocasts, die Digitalthemen der Wochen immer wieder sich damit auseinanderzusetzen, auch Kontroversen zu führen, aber auch durchaus zu informieren. André, ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, dass du uns hier die Ehre gibst und besuchst. Wir sind für Themenvorschläge und Gesprächspartnerinnen und Partner immer offen und machen das hier auch mit einer Mission, Lars, zu sagen, ist unser kleiner Beitrag da ein bisschen im Thema Digitalisierung in der Gesellschaft, in unserem Umfeld zu wirken. Und man mag es nicht glauben, es macht sogar Spaß. In dem Sinne, eine schöne sonnige Woche und mit unserem Jingle verabschieden wir uns in einen sonnigen Dienstag. Bis dann, ciao.
Tschüss.
Auch, oh, danke für die Einladung.